Wir haben Donnerstag, den 23. April 2026, aber das wissen Sie ja schon, weil Sie ja natürlich heute schon Kontrafunk aktuell gehört haben. Hier sind wir aber für Sie mit unserem abendlichen Live-Journal 18.20. Ich begrüße Sie an den Handys, den Internetradios, über die App oder den Autoradios in der Schweiz, in Deutschland und in Österreich. Unsere Themen heute, es geht um einen Riesenbatzen Geld, um einen Urlaubsschreck und hohen Besuch in Berlin und böse Männer. Es wird sie also geben. Die 90 Milliarden Euro für die Ukraine nach dem Ende des ungarischen Vetos ist eines der größten Hilfspakete der Europäischen Union beschlossen. Es soll Wirtschaft und Staat stabilisieren und den Wiederaufbau voranbringen. Doch mit der Summe wachsen auch die grauen Haare und die Zweifel. Wer kontrolliert eigentlich die Verwendung und wie transparent ist das Ganze? Darüber spreche ich gleich mit Alexander Peske, Schweizer Journalist mit russischen und estnischen Wurzeln. Dann gehen wir danach nach Berlin. Am Flughafen BER eskaliert heute Morgen ein Flug nach Wien. Ein Passagier dreht durch, es kommt zu einem Gerangel und am Ende wird sogar die Notrutsche ausgelöst. Alle müssen raus, der Betrieb stockt und mittendrin unsere Kontrafunk-Kollegin Anne-Kathrin Mücke. Sie berichtet gleich aus erster Hand. Und wir bleiben in Berlin. Reza Pahlavi ist zu Besuch, der Sohn des letzten Schahs, spricht über den Iran, trifft aber vor allem Abgeordnete wie Armin Laschet, nicht die Bundesregierung. Wie ist das einzuordnen? Dazu im Laufe der Sendung mehr von unserem Kollegen in Berlin, Frank Wahrlich. Und zum Schluss hören Sie den Kommentar des Tages von Markus Fahlefeld zur Frage, ob die Debatte über Kriminalität und Gewalt zu kurz greift. Das sind unsere Themen. All das jetzt in 18.20. Ich bin Gernot Donowski. Schön, dass Sie dabei sind. Milliarden Euro für die Ukraine, eine Summe, die selbst in der Europäischen Union neue Dimensionen erreicht. Nachdem Ungarn jetzt also das Veto gegen das Paket aufgegeben hat, kann das Geld fließen. Die Hilfe soll das Land wirtschaftlich stabilisieren, den Staat funktionsfähig halten und den Wiederaufbau sichern. Aber mit der Größe der Summe wachsen natürlich auch die Fragen, wo landet das Geld konkret? Wer kontrolliert da die Verwendung? Und wie groß ist die Gefahr, dass ein Teil der Mittel in intransparenten Strukturen versickert? Darüber spreche ich jetzt mit Alexander Peske, Schweizer Journalist mit russischen und estnischen Wurzeln. Einen schönen guten Abend.
Guten Abend.
Herr Peske, 90 Milliarden Euro, was bedeutet diese Summe realistisch für ein Land wie die Ukraine? Welche Spielräume eröffnet das konkret?
Konkret mit diesen Mitteln kann die Ukraine ein bis eineinhalb Jahre den Krieg, den heutigen Krieg, in diesem Umfang so weiterführen.
Wie setzt sich dieses Paket eigentlich zusammen? Also sprechen wir hier von Krediten, Zuschüssen, Garantien und vor allem, welche Bedingungen sind eigentlich daran geknüpft?
Na, wir haben keinerlei Bedingungen, die an die ukrainische Seite gestellt werden. So wie aus den offenen Quellen man dazu Stellung beziehen kann, sind 60 Milliarden Euro für die Waffenbeschaffungen bestimmt. Das heißt, europäische Hersteller kommen da zu einer Vorzugbehandlung und werden im Rahmen der kommenden zwei Jahren eben für diese Summe Waffensysteme, Munition, sonstige technische Mittel in die Ukraine liefern können. Die 30 Milliarden, die weitere 30 Milliarden sind als Hilfe für das ukrainische Haushalt bestimmt. Das heißt, mit diesem Geld wird die Regierung von Wladimir Zelensky sowie andere Haushaltsausgaben bedient. Und was ich glaube, und diese Summe ist als Kredit im Haushalt der Europäischen Union vermerkt und Ukraine darf diesen Kredit erst dann zurückzahlen, wenn Reparationen seitens Russlands geleistet worden sind.
Aha, okay. Das heißt, es ist eigentlich auch für die Infrastruktur und so weiter, also für Straßenbau, Wiederaufbau, Wasser, Aufbereitungsanlagen und so weiter, da fließen dann diese 30 Milliarden Euro rein.
Nein, das glaube ich nicht. Also diese 30 Milliarden sind für die laufenden Kosten der ukrainischen Regierung bestimmt. Für die kommenden 2 Tage, also gemäß diesen Dokumenten, die jetzt einfach vorliegen. Und was noch spannend ist, diese Summe wurde noch in das europäische Haushalt von 2021 bis 2027 reingequetscht. Das würde bedeuten, dass wir in einem Jahr im Rahmen der Europäischen Union wieder mal Gespräche führen, ob die Ukraine Geld benötigt und eventuell wieder mal Milliarden und Abermilliarden für das nächste Haushalt planen können.
Lassen Sie uns mal rein technisch so ein bisschen über die Wege dieses Geldes sprechen. Also, wenn dieses Geld in die Ukraine fließt, über welche Kanäle läuft das eigentlich konkret? Welche Institutionen sind eigentlich daran beteiligt?
So wie ich mir das vorstelle, genaue Infos sind noch nicht publiziert. Wir müssen damit uns gedulden, weil gerade heute wurde auf Zypern, auf diesem informellen Spitzentreffen der EU-Chefs, halt die Sache beschlossen. Die 60 Milliarden Euro sollen wir wahrscheinlich als ein Gutachten vorstellen. Das heißt, die Summe ist da und von diesen Geldern wird in der Europäischen Union Waffen eingekauft von europäischen Herstellern. Wenn etwas fällt, zum Beispiel wie Abwehrraketen für die Patriot-Systeme, dann werden diese Mittel aus diesem Fonds in der Europäischen Union, in Brüssel, halt vielleicht an diese Purple-Programm, NATO-Programm weitergeleitet, damit die Zukäufe in den USA oder sonst woanders getätigt werden können. Für uns ist vor allem interessant, aber diese 30 Milliarden, die als direkt, also Spritzen für Kiew vorgesehen sind. Ja, es wird ein Rahmenabkommen geben zwischen Brüssel und Kiew, wozu diese Mittel Kiew halt ausgeben darf. Aber wie wir wahrscheinlich schon längst wissen, Kiew nimmt es nicht so genau mit den Ausgaben von den Geldern. Wir haben mehrere Ermittlungen in Kiew zu den Vorgängen, die ja ganz klar zu Korruption vehikeln zugeordnet werden können. Das heißt, für diese Gelder, für 30 Milliarden, werden Waren und Dienstleistungen für die ukrainische Regierung zugekauft. Zu welchen Preisen und aus welchen Quellen haben wir hier in Europa so gut wie keine Kontrolle.
Aber wenn Sie das schon wissen und wenn jetzt wir, die Kontrafunkhörer, das wissen und dann können es eigentlich auch alle anderen wissen, dementsprechend ist das nicht irgendwie auch so ein bisschen skandalös, dass das eigentlich nur in der Regierung versankert, wie der Österreicher sagen würde? Also, dass das, es ist alles nur für Personal und für die Spritkosten von Abgeordneten sozusagen oder für die einzelnen Villen, die Herrschaften sich dann kaufen. Also geht man da sehenden Auges da rein, meine ich?
Aber Sie spüren, Sie sind auch rat- und sprachlos. Ich bin genauso. Ich meine, wir haben uns letztes Mal ausgetauscht zu diesem Mindich-Gate, zu diesem Skandal, wo Unsummen an Bargeld in Kiew hin und her geschoben worden sind. Was haben wir dort erlebt? Der Energieminister hat für die ukrainische Atomkraftwerke Dienstleistungen und Waren eingekauft für zweifache Preise, für die erhöhte Preise und die Gelder halt veruntreut, also diese Mehraufwendungen. Dieses Geld wurde zum Bargeld gemacht und lag so in der Wohnung und wurde verteilt zwischen den Leuten, die aus dem direkten Umfeld von Präsident Zelensky kommen. Und was haben wir noch wirklich, also am Schluss? Herr Mindich, der floh aus der Ukraine und lebt jetzt in Israel, hat weder ukrainische noch europäische Ermittlungsbehörde Zugriff auf ihn. Aber Sie hören, oder? Wir reden darüber, ja, das sind die auch allgemein bekannte Facts, aber daraus erfolgt nichts. Es gibt keine Ermittlung, es gibt keine Verhaftungen, alles Paletti. Das heißt, wir dürfen weiter Geld nach Kiew transferieren und die Kiewer Regierung wird schon Wege finden, um dieses Geld für sich zu beanspruchen.
Über das Thema Transfer lassen Sie uns auch noch sprechen, weil viele stellen sich das ja bildlich vor. Geldkoffer, Bargeldtransporte und das in einer Zeit, wo sich jeder in der Europäischen Union bei 10.000 Euro Bargeldabhebung seiner Bank gegenüber verantworten muss. Also wie funktioniert diese Auszahlung tatsächlich und sind da überhaupt Banken im Spiel? Wird das auf ein Konto überwiesen oder reden wir hier meistens von irgendwelchen großen Bargeldkoffern, die da durch die Gegend geschoben werden?
Ich vermute, es wird so und anders gehen. Also nur wirklich. Also wir haben jetzt in Ungarn auch kürzlich einen Vorfall gehabt, wo ukrainische Oschad Bank mit zwei gepanzerten Fahrzeugen Bargeldmittel transferiert hat. Das heißt, ukrainische Regierung kriegt das via Zentralbank oder eine bevollmächtigte Bank diese Gelder. Und dazu gibt es Bestellungen von Bargeld, wie auch, wie soll ich sagen, Bargeld ist sicherlich auch im Spiel, weil in der Ukraine haben wir keinerlei Kontrolle. Wir haben dort NABU oder SAB. Das sind so Ermittlungsbehörden, die dem ukrainischen Staat nicht unterstehen. Aber die sind soweit zahnlos. Sie dürfen wahrscheinlich mitschneiden Gespräche, sie dürfen Fakten zusammenlegen, sie dürfen die Spur des Geldes verfolgen, aber es werden keine Nägel mit Köpfen gemacht. Das heißt, diese Regierung von Herrn Zelensky lebt, wie wenn heute der letzte Tag wäre. Das heißt, jegliche Regelungen und Gesetze werden gebrochen, aber dafür gibt es keine Konsequenzen, weil Zelensky ist ein Komplize der heutigen EU-Führung, ist in diesem neuen Kampf gegen Russland.
Ja, es gibt aber Leute, die sich auch dagegen wehren, nicht nur die Ungarn, sondern ja auch gelegentlich die Slowakei zum Beispiel. In vielen Ländern wächst die Skepsis gegen immer weitere Milliardenhilfen. Wie berechtigt und vor allem wie nachhaltig ist denn diese Kritik Ihrer Meinung nach innerhalb der Europäischen Union?
Ja gut, es geht um unsere Gelder, die wir erwirtschaften. Und auch wenn ich in der Schweiz lebe, bin ich auch an diesem Prozess beteiligt, weil die Schweiz zahlt jedes Jahr diese Kohäsionsmilliarde an europäische Haushalt. Es geht wirklich uns darum, dass wir in Europa noch viele, viele nicht erfüllte Aufgaben haben, die marode Infrastruktur oder infrastrukturelle Nachteile gegenüber anderen Wirtschaftsregionen in der Welt. Das heißt, wir hätten viel mehr, also wir sollten viel mehr in Europa investieren. Aber Sie sehen, also dieses Projekt Ukraine, das eigentlich von Amerikanern so aufgegleist war. Wir dürfen nicht vergessen, dass die ersten Waffen von Trump in seiner ersten Präsidentschaft an die Ukraine geliefert worden sind. Erst nachdem Trump Interesse an der Ukraine verloren hat, musste die Europäische Union da einspringen. Wir haben kein Konzept. Wir haben in Europa kein Konzept, wie wir diesen Krieg beenden wollen. Wir haben kein Konzept, wie wir weiter mit Russland in der Nachbarschaft leben werden. Und ja, klar, wir haben in Europa, in europäischen Ländern immer wieder Fragen, ja, wozu das Ganze hinführen soll. Letzten Sonntag haben wir Regierungswahlen in Sofia und der neu gewählte, ehemalige Präsident Radev spricht, wir brauchen eine neue Sicherheitsinfrastruktur in Europa, damit wir nicht diese Unsummen für einen Krieg ausgeben, der eigentlich nicht unser ist.
90 Milliarden Euro, eine gewaltige Summe, die jetzt nach Kiew in die Ukraine fließt, soll eigentlich für die Ukraine Hoffnung schaffen, versickert aber wahrscheinlich irgendwo im Korruptionssumpf. So zumindest haben wir es gehört von Alexander Peske. Vielen Dank für diese Einblicke und Einschätzungen. Ihnen einen schönen Abend.
Gerne. Wiederhören.
Sie hören 18:20, unser Live-Abendjournal an diesem Donnerstag. Liebe Hörer, erschreckende Szenen gab es heute Morgen am Flughafen Berlin-Brandenburg. Eigentlich war das ein ganz normal geplanter Flug nach Wien und plötzlich wird aus Routine blanke Anspannung. Ein Mann rastet an Bord aus, es kommt zum Gerangel und schließlich wird sogar die Notrutsche ausgelöst. Alle Passagiere müssen raus, der Flugbetrieb verzögert sich erheblich. Der Fall ist heute, das haben Sie vielleicht mitbekommen, durch alle großen Medien gegangen und wir vom Kontrafunk waren mit die Ersten, die darüber berichtet haben, wenn nicht sogar die Ersten, denn mittendrin in diesem Flieger war unsere Kollegin Anne-Kathrin Mücke. Sie saß genau drin und hat die Situation hautnah miterlebt. Was ist da eigentlich passiert? Wie gefährlich oder angespannt war diese Lage und wie reagieren Menschen, wenn plötzlich alles kippt? Darüber sprechen wir jetzt. Schönen guten Abend, Anne.
Ja, hallo Gernot.
Anne, mal ganz von vorn, nimm uns mal mit in diesen Moment. Du sitzt da im Flugzeug und wie ist die ganze Geschichte abgelaufen? Wann hast du was mitbekommen, dass hier vielleicht was nicht stimmt und so weiter? Wie war das alles?
Ja, also es war erstmal so für uns nicht so wahnsinnig dramatisch, um das mal zu schildern. Wir sind eingestiegen, da ist noch gar nichts aufgefallen. Ich nehme an, die saßen schon ganz hinten und es war 7:10, um 7 sollte der Flieger starten. Wir haben uns gefreut, mein Mann und ich, wir wollten ein langes Wochenende in Bukarest machen, Zwischenstopp in Wien und dachten, ach super, BER, alles pünktlich, alles schön, die Sonne scheint. Und dann auf einmal kam aber vorne der Pilot oder der erste Offizier vorbei. Wir saßen so in der Mitte ungefähr des Flugzeugs, ist ja immerhin Airbus, also 300 Passagiere wird er gehabt haben, ging nach hinten, kam dann wieder vor und ich hörte nur neben einem Kind, das da sehr laut auch war, hörte ich so Geräusche, dass ich erst zugeordnet habe, so ich dachte, na, vielleicht sitzt da jemand, der geistig beeinträchtigt ist. So klang es für mich von den Lauten her, war nichts, was mich jetzt unruhig gemacht hätte. Und dann auf einmal kam ein Mann, ging rückwärts, ein großer, kräftiger Mann mit Vollbart und ziemlich kurz geschnittenen Haaren, und führte dann in der Hand jemanden, der vornüber gebeugt war. Man konnte es nicht so genau erkennen, weil er hatte seine Jacke offensichtlich über den Oberkörper drüber gelegt, so als sollte er nicht erkannt werden. Ich habe so ein bisschen aus den Augenwinkeln aber dann doch sowas wie Handschellen gesehen. Also der hatte den sozusagen an den Händen, zog den hinter sich her. Hinter diesem eher schmächtig wirkenden Mann, also ich glaube ein Mann war es, das konnte man erkennen, ging noch ein kräftiger Mann mit so grauen Haaren und dahinter kam ein weiterer, der relativ viel Gepäck dabei hatte, also viel mehr, als man normalerweise als Handgepäck dabei haben darf. Und die gingen ganz nach vorne. Und ich war erst, dachte, was ist das? Ist das ein Promi, der nicht entdeckt werden will und der jetzt ausgerastet ist? Oder so? Also ich bin überhaupt gar nicht auf die Gedanken erstmal gekommen. Aber dann sagte mein Mann zu mir, naja, guck mal, die sehen doch aus wie Polizisten. Und dann habe ich gesagt, ja, irgendwie schon. Zwar in Zivil, aber doch erkennbar. Und dann diskutierten die vorne mit den Stewardessen, nicht aufgeregt oder so, weil der Mann, der da auch offensichtlich abgeführt wurde, ließ jetzt auch nichts von sich hören. Die diskutierten ein paar Minuten Und dann verließen sie das Flugzeug durch den vorderen Eingang. Und dann dachten wir, gut, okay, dann wird es ja jetzt wohl weitergehen. Aber es passierte 10, 15 Minuten lang nichts. Und dann sagte der Kapitän, ja, Sie haben ja mitbekommen, wir hatten einen Passagier, der von 3 Polizisten begleitet nach Hause geflogen werden sollte. So hat er sich ausgedrückt. Und der hat aber randaliert. Und leider hat er beim Aussteigen wieder randaliert und hat die Notrutsche ausgelöst. Und die müssen jetzt gucken, wie wir den Schaden beheben, ob die abgemacht wird, ob die wieder festmontiert wird, ob wir fliegen können. Wir geben ihnen ein paar Minuten Bescheid und dann vergehen nochmal 5 bis 10 Minuten. Wir waren natürlich maximal angenervt, weil klar war, unseren Anschlussflug in Wien schaffen wir nicht mehr. Und dann sagte er, nein, also schlechte Nachrichten, Sie müssen alle aussteigen. Ja, und dann sind sämtliche Passagiere erstmal wieder ausgestiegen.
Du hast gesagt, der Mann hat randaliert. Wie heftig war das? Ging das schon in Richtung körperliche Gewalt oder wie war diese Körperlichkeit?
Also wie gesagt, ich habe in den mittleren Reihen nicht mehr mitgekriegt als so ein paar unartikulierte Laute. Ich nehme an, dass der wahrscheinlich dort gegen die vorderen Sitze getreten hat. Das Flugzeug war besetzt bis auf den letzten Platz. Wahrscheinlich, nehme ich mal an, waren vor allem die Leute, die drumherum saßen, verärgert, vielleicht auch verängstigt. Zufälligerweise saß ja noch ein Journalistenkollege mit im Flieger, Marco Reinke von der Welt, der wollte zu der großen Konferenz nach Zypern über Wien und der hat ja auch schon so einen kleinen Bericht abgesetzt und sagte auch, er saß nun offensichtlich ganz vorne, hat davon noch weniger mitbekommen. Nein, also es war jetzt nicht Geschrei oder so, es war nicht so, dass man jetzt Angst bekommen hätte. Ich denke, die Leute, die ringsherum saßen, die waren wahrscheinlich beunruhigt, haben dann das Personal benachrichtigt und dann hat der Kapitän, dessen Entscheidung das ja letztendlich ist, wahrscheinlich gesagt, so, also ihr müsst aussteigen, das geht nicht, die Passagiere fühlen sich hier bedroht und fühlen sich unwohl. Das ist ein zu hohes Sicherheitsrisiko.
Ja, das ist ja auch alles ganz enger Raum. Und wenn es dann physisch, aber auch laut wird, das ist ja dann schon so ein bisschen bedrohlich. Deswegen auch die Frage, es waren mehrere Beamte dabei. Hattest du dann während diesem Einsatz auch den Eindruck, die haben alles im Griff gehabt oder eher nicht?
Ja, doch, also sie wirkten schon souverän. Und wie gesagt, er war ja auch still, als er nach vorne geführt wurde. Da hat er also keinen Laut von sich gegeben, hat jetzt auch nicht irgendwie versucht, da körperlich Gegenwehr zu leisten. Ich könnte mir auch vorstellen, es gibt ja wohl über 1500 abgebrochene Abschiebungen, wobei die nicht alle so enden, sondern da geht es auch um gesundheitliche Probleme, die dann vorher auftauchen. Aber ich könnte mir vorstellen, die sind ja auch gut vernetzt untereinander, dass sie sich auch Tipps geben, ne? Dass wenn man genug Widerstand leistet und eben so gegen den Vordersitz tritt, damit die vorderen Passagiere sich unwohl fühlen, dass man auf diese Art und Weise dann so eine Abschiebung auch abbrechen kann. Also ich nehme an, da gibt es gute Hinweise, gute Tipps dafür. Es war jetzt nicht so wahnsinnig, weiß nicht, furchterregend oder so. Für uns ist es in erster Linie ärgerlich. Aber ich sag mal, die Frage ist ja wirklich, wie sollte man sowas verhindern? Der hatte Handschellen um, aber er kann ja nicht weiter ruhig gestellt werden und hat natürlich alle anderen Körperextremitäten und auch den Mund sozusagen zur Verfügung, um dort für eine unangenehme Atmosphäre zu sorgen. Und das, soweit ich weiß, liegt es ja wirklich im Ermessen des jeweiligen Kapitäns. Ich könnte mir auch vorstellen, dass die inzwischen höhere Preise auch zahlen müssen, wenn sie jemanden abschieben wollen mit so einem ganz normalen Passagierflug, weil eben schon klar ist, da kann es zu Unannehmlichkeiten kommen. Ich meine, es ist ja eine riesen Kaskade, die jetzt in Gang gesetzt wird. Ne? Wir mussten umgebucht werden. Da fällt es vielleicht völlig aus. Irgendwelche Hotels, weitere Flüge, die nicht angetreten werden können. Der Flieger nach Brüssel, der dort dann danach eigentlich abgefertigt werden sollte, der ist komplett annulliert worden. Also das sind ja Tausende von Euro, die da auflaufen und die am Ende des Tages, denke ich mal, vom deutschen Staat, also vom deutschen Steuerzahler beglichen werden müssen.
Was denkst du denn generell darüber, dass solche Abschiebungen eben auch auf ganz normalen Linienflügen stattfinden? Also würdest du sagen, das ist sehr pragmatisch, ja, weil die fliegen ja sowieso. Aber auf der anderen Seite, wenn du uns gerade aufgezählt hast, was da alles so dranhängt, dann sollte man sich vielleicht doch mal überlegen, irgendwie halt Sammelflüge durchzuführen oder sowas. Also das ist ja auch eine nervliche Belastung sowohl für den, der abgeschoben wird, als auch für diejenigen, die dann mit ihm fliegen, in Klammern müssen.
Ja, also ganz ehrlich, ich habe mir darüber natürlich bisher noch gar nicht so großartige Gedanken gemacht. Aber als ich das heute erlebt habe und gesehen habe, mit wie wenig Aufwand jemand sozusagen seine Abschiebung auf diese Weise verhindern kann und damit aber hunderte Leute in Mitleidenschaft zieht und eine Kostenlawine von vielen, vielen tausend Euro in Gang setzt, da muss ich sagen, und wer ist ja nun bei weitem offensichtlich der Erste gelesen, hatte ich darüber natürlich schon. Aber es ist natürlich wirklich fraglich, warum man das überhaupt noch in der Form macht. Und wie gesagt, interessant wäre auch zu wissen, ich konnte nicht recherchieren, ich saß ja dann im Flieger, mal rauszubekommen, ob der Staat generell eben auch schon von vornherein mehr Geld zahlen muss. Ich meine, es sind vier Leute, die da mitfliegen, vier Tickets, die bezahlt werden müssen. Und ich könnte mir vorstellen, dass sie von vornherein schon höhere Preise bezahlen müssen, weil eben davon auszugehen ist, dass sich natürlich viele Abschiebehäftlinge dagegen zur Wehr setzen und sich dem entziehen wollen. Und wie gesagt, also wenn das so einfach geht, dann ist es wahrscheinlich ein relativ probates Mittel. Was überhaupt noch nicht klar ist, warum der in der Lage war, trotz Handschellen und drei Polizisten, die ja wirklich ihm körperlich eindeutig überlegen waren, wie der da so wild sich gebärden konnte, offensichtlich, dass er diese Notrutsche ausgelöst hat. Das ist ja ein Hebel, der nicht so leicht zu erreichen ist, soweit ich weiß. Das ist die größte Frage und da muss man sich natürlich schon überlegen, wenn also drei Beamte nicht ausreichen, um sowas zu verhindern, sollte man sich da wahrscheinlich doch komplett andere Wege und Möglichkeiten überlegen.
Wir von der Kontrafunk-Redaktion haben dann, nachdem du uns davon in Kenntnis gesetzt hast, auch das Recherchieren angefangen und bei der Polizei nachgefragt. Die Polizei jedenfalls hat gesagt, gut, wir können darüber erstmal gar nichts sagen, wir wissen auch gar nicht, wer dafür zuständig ist. Also wenn die es nicht wissen, wer soll es dann sein, ob das jetzt die Bundespolizei ist oder die Landespolizei oder wer auch immer. Was sie uns noch gesagt haben, war, dass wohl seine Familie vor ein paar Wochen schon vorausgeschickt wurde zur Abschiebung und dass es möglicherweise deswegen dann zu einer solchen Eskalation gekommen sei. Und über die Nationalität wurde natürlich auch geschwiegen. Also das ist das, was die Polizei rausgelassen hat. Kannst du dazu noch irgendwas sagen?
Ja, ich habe vor Ort drei Polizisten, die schlenderten da so über den BER und die sprach ich dann an, ob sie irgendwas wüssten davon und die waren also völlig ahnungslos. Dann habe ich sie sozusagen in Kenntnis gesetzt darüber, was da eigentlich gerade abgegangen ist und habe sie gefragt, wie denn da jetzt die Kommunikationswege sind, ob da eine Pressemeldung rausgegeben wird, habe mich als Journalistin zu erkennen gegeben, wie denn damit umgegangen wird. Da zuckten die nur mit den Schultern, wurden aber sichtlich unruhig und ich habe mich dann wieder freundlich von ihnen verabschiedet und dann gingen sie auf einmal eiligen Schrittes in die Richtung des Gates. Also ich habe mich auch gewundert. Es war ja dann, als ich die Ansprache ja auch schon ungefähr eine halbe Stunde her und sie wussten von nichts, merkwürdig irgendwie. Und also ich habe dann auch versucht, noch rauszubekommen, ob der Flieger wirklich geht. Und ja, der ist dann wirklich mit über 2 Stunden Verspätung ist er dann wirklich gestartet. Ich habe es auch gefilmt. Aber so richtig was herausbekommen hat man da vor Ort nicht.
Also, da sitzt man im Flieger, startet eigentlich in den Wochenendurlaub und dann merkt man, hoppla, man sitzt ja unter anderem in einem Abschiebeflieger drin. Über die Ereignisse und das Randalieren eines Mannes, der abgeschoben werden sollte am BER heute Morgen, sprach ich mit meiner Kollegin Anne-Kathrin Mücke, die in diesem Flieger saß und das alles zwar nicht hautnah, aber doch ziemlich gut mitbekommen hat. Liebe Anne-Kathrin, danke dir und euch jetzt erstmal einen schönen Urlaub.
Ja, danke. Tschüss.
.35 Uhr ist es an diesem Donnerstagabend, Sie an 18:20 Uhr, unser Live-Abendjournal im Kontrafunk. Der Besuch von Reza Pahlavi in Berlin sorgt für politische Aufmerksamkeit. Der Sohn des letzten Schahs spricht über die Lage im Iran. fordert ein Ende des aktuellen Systems und trifft dabei auf ein zurückhaltendes Verhältnis zur Bundesregierung. Statt offizieller Gespräche mit der Regierung stehen Termine mit Abgeordneten wie Armin Laschet im Mittelpunkt. Welche Botschaften Pahlavi mitbringt, wie seine Rolle eingeschätzt wird und welche Reaktionen sein Besuch auslöst, darüber spreche ich jetzt mit Kontrafunk-Berlin-Kollegen Frank Wahrlich. Er war bei der Bundespressekonferenz mit Pahlavi und beim öffentlichen Auftritt bei strahlendem Berliner Sonnenschein vor Ort. Schönen guten Abend, Frank.
Guten Abend, Gernot. Guten Abend.
Zunächst, wie ist der Besuch von Pahlavi in Berlin zustande gekommen und welche Ziele verfolgt er dabei eigentlich?
Ja, der war ja vorher in UK, in Großbritannien, in Schweden und hat dort auch gesprochen. Er ist die Stimme der Opposition, wie er sagt. Er vertritt die Bevölkerung des Iran. Er sagt, es geht nicht um mich als Person, sondern es geht um das Volk der Iraner, was unter Beschuss der eigenen Regierung ist. Und das war ein Teil seiner, sagen wir, Europareise. Und die Pressekonferenz, die Bundespressekonferenz gegenüber dem Reichstagsgebäude, die war gut besucht, die war ordentlich kontrolliert. Es war sehr viel Polizei da und man merkte, dieser Besuch von Reza Pahlavi ist kein normaler Besuch in der Bundespressekonferenz, sondern da kommt ein Symbol der, sagen wir, iranischen Freiheitsbewegung. Und die Worte, die Pahlavi an die Journalisten hatte, das war interessant, weil er sprach ruhig, er sprach souverän, er hatte nicht den Ton eines, sagen wir, eines Predigers, sondern er hat Informationen geliefert und sagte auch dann, indem er eigentlich die Journalisten kritisierte. Er sagte, wo ist denn ihre Würde? Wo ist ihre Dignity, sagte er, die ganze Pressekonferenz war auf Englisch. Sie schreiben nicht über die Todesurteile, die vollstreckt waren. 19 Gehängte in der letzten Woche, 20 stehen diese Woche an, gehängt zu werden. Und der amerikanische Präsident Trump hat sich ja eingesetzt, dass 8 junge Frauen, die demonstriert hatten, die als Regierungsgegner dieses Mullah-Regimes gelten, dass sie nicht am Strick enden. Und der interessante Teil, da war es auch ganz still in der wirklich gut besuchten Bundespressekonferenz, war, als er sagte, sie müssen auch die Schicksale der einzelnen Menschen kennen. Und er zählte auf, wer zur Tötung ansteht durch dieses Regime. Und als Fazit war, dieses Regime ist im Krieg gegen die eigene Bevölkerung. Und da möchte ich Sie darauf aufmerksam machen, dass Sie nicht auf die Propaganda der Mullahs dieses Terrorregimes weiter hereinfallen.
Wie beschreibt er denn die Stabilität des Regimes und die Perspektive für Veränderungen im Land?
Naja, er hat ein Interesse daran, dass es Veränderungen gibt. Er sagt, seit 47 Jahren warten die Menschen darauf. Und die Mullah-Regierung ist instabil. Die Mullah-Regierung ist angeschlagen. Das Volk, also soweit seine Informationen reichen, wartet ab und es wird wieder auf die Straße gehen, weil alle wissen, das ist die Chance, den Iran zu verändern und auch den Nahen und Mittleren Osten grundlegend zu verändern. Und er sagte, es sei eigentlich eine Schande, dass diese Regierung oder andere Regierungen mich nicht empfangen. Ich bin Stimme der Opposition. Ich habe Einfluss. Und wir haben auch Pläne, wie ein Übergang im Iran aussehen kann. Sofort Stopp sämtlicher Atomwaffenprogramme. Sofort Stopp der Finanzierung von Terrorismus im Jemen, im Libanon, in Syrien, im Irak. Das wird ein friedliches Iran, was auch die Menschen wollen, mit Verbindungen und Anerkennung zu arabischen Staaten, zu Israel, zu Amerika und auch beste Verbindung nach Westeuropa. Wir wollen ein westlicher Staat werden. Und man merkte schon diese, naja, vielleicht war es keine Enttäuschung, aber den politischen Affront merkte man ihm an, dass eine Greta Thunberg, die sich über das Wetter in 100 Jahren Sorgen macht, empfangen wird im Kanzleramt. Ein Reza Pahlavi, der die Stimme der Opposition ist, eben nicht. Und vielleicht, dann bist du gleich wieder dran, eine Reaktion von dem im Iran geborenen Bundestagsvizepräsidenten Nuripur, die war so schnottrig und er sagte, Naja, er ist halt eine Stimme der Opposition. Es gibt sicherlich noch andere. Ich kenne keine und ich sehe auch niemanden, der zu 10, zu 50.000-fach für eben diese offenbar für die Politik unwichtige Stimme der Opposition im Regierungsviertel demonstriert.
Er war ja auf der Bundespressekonferenz und da wurden natürlich auch Fragen gestellt. Welche Themen haben die Journalisten denn dort besonders aufgegriffen? Und was ist ihm, und du hast ja davon gesprochen, das ist eine Schande, hat er gesagt, was ist ihm denn da ganz besonders sauer aufgestoßen? Also gab es da einen kleinen Eklat vielleicht oder ein Aufeinandertreffen?
Es gibt ja viele linke Journalisten. Es gibt auch ganz linke Journalisten, nicht nur politisch links, sondern auch von ihrer Attitüde her links. Da gab es eine Frage, die hieß, sagen Sie mal, sind Sie nicht ein Agent von Mossad? Mossad, israelischer Geheimdienst. Und er hat klug drauf geantwortet. Das ist eigentlich eine dumme Frage, die aber viral ging. Für so eine Frage, in so einer politischen Situation, mit so einer Auseinandersetzung, da bekommt man vielleicht in seiner linken Kneipe in Kreuzberg ein paar Schulterklopfer und kriegt gesagt, das hast du aber gut gemacht. Nein, dieser Reza Pahlavi hat die Situation im Iran beschrieben, kritisierte den Journalismus, die abhängig sind offenbar und vielleicht auch ganz gerne abhängig sind von Informationen, von False-Flag-Informationen, die über X kommen, die über Instagram kommen, die eben als Filme an deutsche und europäische Fernsehanstalten weitergegeben werden, die aber produziert werden von diesem Regime, denn eine Internetverbindung in den Iran für den normalen Bürger ist im Augenblick nicht möglich. Und insofern waren die Informationen, die diese iranischen Politiker, Oppositionspolitiker heute in Berlin präsentierten, die waren sehr, sehr wichtig. Und der Bundeskanzler Merz, der offenbar keine Zeit hat, ihm einen Kaffee zu servieren oder ihn zu empfangen, der hatte noch vor Wochen gesagt, dieses Regime hat jede Legitimation verloren. Das heißt, es ist eigentlich politisch nicht wichtig für uns. Jetzt sagt dieser Bundeskanzler, also ich bin dafür, dass der Iran, so wie er jetzt noch politisch sich darstellt, mit den Vereinigten Staaten von Amerika verhandeln. Also nichts mit ist keine legitime Regierung. Das ist Business as usual. Das ist keine Diplomatie. Das ist ein Wegsehen. Das ist auch das, was Reza Pahlavi im Grunde als Fazit zog.
Also unabhängig davon jetzt, ob es richtig ist, sich mit ihm zu treffen oder nicht, politisch gesehen ist es vielleicht aus Sicht der Bundesregierung zumindest klug. Das könnte man zumindest sagen, wenn man da so ein bisschen auf Distanz geht, weil es gehen ja eigentlich gerade alle auf Distanz. Also niemand klopft ihm auf die Schulter, dem Herrn Pahlavi, und sagt, so, du bist es jetzt und wir werden zusammen so lange kämpfen, bis du da wieder auf dem Thron sitzt oder zumindest die Opposition anführst und so weiter. Es nehmen ja alle so ein bisschen Abstand. Ist es da nicht auch für die Bundesregierung in Anführungszeichen klug, das zu tun? Ist das vielleicht der Hintergrund auch?
Ja, da sagte Pahlavi dazu, es könnte sein, dass diese Regierung, das ist ja nicht nur die deutsche Regierung, auch die Franzosen, auch die Briten, dass die sich unter einem gewissen Erpressungspotenzial befinden, dass sie denken, oh meine Güte, wir brauchen das Öl, wir brauchen die Energie, uns geht genau das aus und wir tun mal so, als ob wir nicht wirklich damit was zu tun hätten. Aber in Deutschland alleine leben hunderttausende Exil-Iraner, die ein brillantes Beispiel dafür sind, wie demonstrieren geht, wie Integration geht, wie eine Gruppe von politischen Flüchtlingen für den Staat, in dem sie seit Jahrzehnten leben, nämlich in Deutschland, sehr viel zur Produktivität und sehr viel zum Fortschritt beitragen. Das ist sicherlich auch ein Punkt, wie man da weiterkommt. Ich glaube, das ist wie so ein, da muss man arbeiten wie ein Historiker. Es passieren im Augenblick sehr viele Sachen. Vieles ist unterwegs. Wo es hinläuft, weiß man nicht. Die Demonstranten in Berlin, 50.000, vielleicht auch mehr, bestens gelaunt, bestens ausgebildet bei einem guten Wetter. Die haben fast alle die Hoffnung, dass jetzt der Moment des Mauerfalls für den Iran gekommen ist, dass er zumindest nicht mehr weit ist. Und das ist natürlich ein großer Unterschied zu Demonstrationen, sagen wir für Klima, wo 5.000, 6.000 zornige, vermummte, offenbar junge Leute kommen, die barmen um die Zukunft. Und hier hatten wir 50.000 Iraner, die voller Hoffnung sind, dass sich etwas bewegt. Und sie sind auch der Auffassung, dass sie Anzeichen dafür haben, dass dieses Terrorregime im Iran, was die jungen Menschen, die Regierungsgegner sind, das ist bei uns ja nichts Schlimmes, sondern was Normales, die Regierungsgegner sind reihenweise in den Gefängnissen aufgehängt, getötet, umgebracht und gequält waren.
Eine letzte Frage und wir müssen auf die Zeit schauen. Bei der Kundgebung und bei der Demonstration ist er im Freien auch von Farbe, beziehungsweise andere sprechen von einer Tomate oder Tomatensaft getroffen worden. Was ist denn das auch für ein Eindruck seinerseits, dass es so lausige Sicherheitsvorkehrungen gibt? Oder hat er sich so offen präsentiert, dass das alles möglich war? Also hat er seine Stimmung getrübt und wie hat er darauf reagiert?
Souverän darauf reagiert, er hat noch nicht mal gezuckt. Das war so eine Tomatenpampe gewesen. Aber was das Eigentliche war, zeigt, wie nachlässig die Sicherheitsvorkehrungen, das ist auch im Interesse der Bundesrepublik Deutschland, dass so eine Person gesichert und geschützt wird. Das war auch der Fall. Nur die Beamten, die haben nicht aufgepasst. Da war, als er die Pforte der Bundespressekonferenz verließ und ging auf ein paar Pro-Iran, Pro-Schah-Demonstranten zu, um denen Hallo zu sagen, war neben ihm, 5-6 Meter von ihm entfernt, eine Person, die weder einen Bundespresseausweis hatte, die einfach da hingehen konnte und konnte werfen. Diese Tomatenpampe oder was immer es war. Er hätte auch was anderes machen können, hätte alles Mögliche werfen können. Das ist das eigentliche Schockerlebnis, dass in diesem Staat Deutschland, wo immer mehr weniger funktioniert, dass so etwas möglich sein kann und das wäre eine Katastrophe geworden, wenn das zu einem Attentat gekommen wäre und es hätte dazu kommen können, weil offenbar nicht ausreichend Kontrollen vorhanden waren. Das ist schon, ja, das war ein Schreckmoment, mehr noch sogar.
Der Besuch von Reza Pahlavi in Berlin gibt Einblick in die aktuellen Debatten rund um die Zukunft des Iran und die Rolle der Opposition im Exil. Über das Thema sprach ich mit unserem Berlin-Kontrafunker Frank Wahrlich. Frank, vielen Dank dir und einen schönen Abend. Tschüss.
Ja, tschüss, Gernot.
Wenn über Gewalt, Kriminalität und gesellschaftliche Debatten gesprochen wird, richtet sich der Blick oft schnell auf das Verhältnis zwischen Männern und Frauen. Doch greift diese Perspektive wirklich oder verdeckt sie womöglich andere, unbequeme Entwicklungen? Ein aktueller Kommentar stellt genau diese Frage, blickt auf neue Zahlen zur Kriminalität und kritisiert eine Debatte, die sich seiner Meinung nach zu sehr auf Schlagworte konzentriert. Hören Sie jetzt dazu eine Analyse von Markus Fahlefeld in unserem Kommentar des Tages.
Dass Männer Schweine sind, wissen wir spätestens seit 1998, als die ehemalige Punk-Rock-Band Die Ärzte das Lied intonierte. Übrigens bestanden Die Ärzte nur aus Männern. Und vielleicht ist das einer der größten Unterschiede zwischen Männern und Frauen. Männer haben ein eher entspanntes Verhältnis zum eigenen Geschlecht, können über Männerwitze herzhaft lachen und überhaupt fühlen sie sich durch ihre instinktive solidarische Kameradschaft untereinander auch von Männerbeleidigungen nicht gleich tief getroffen. Männer sind eher bereit, den sich inzwischen erarbeiteten Ruf als Schweine an sich abperlen zu lassen. Das wiederum nutzen die modernen Sittenwächter, die dann doch meist weiblich sind, schamlos aus und es vergeht keine Woche, in der Männer nicht unter Generalverdacht gestellt würden. Die Christian Ulmen-Colin Fernandes-Geschichte flog als politische Kampagne für eine Klarnamenpflicht im Internet zu schnell auf, als dass die Politik sie für sich hätte nutzen können. Aber der Sound war gesetzt und spiegelte sich in Aussagen wie »Jeder Mann sollte in Therapie gehen« oder »Männer, die sich jetzt nicht empören, sind am Ende Mitwisser und Mittäter.« Deutschland, das Täterparadies, hieß es allenthalben. Und das stimmt leider auch. Denn Deutschland ist in der Tat ein Täterparadies, aber dann doch etwas anders, als es die linksverklemmten Sittenwächter so gerne kundtun. Die Kriminalstatistik für 2025, die am Montag in Berlin vorgestellt wurde, zeigt eben deutlich, dass Deutschland wirklich ein Täterparadies für Messerstecher, Vergewaltiger und andere Schwerkriminelle aus aller Herren Länder ist. Auffällig dabei: Eine Großdemonstration von dem Brandenburger Tor, auf der Luisa Neubauer große Reden schwingt, ist nicht geplant. Der weiterhin hohe Anstieg realer Toter und real vergewaltigter Frauen geht diesen Herr- und Frauschaften nämlich geflissentlich am allerwertesten vorbei. Nur ja keine gesellschaftliche Diskussion befeuern, denn die könnte ja Wasser auf die Mühlen der Falschen sein. So muss man sich inzwischen seinen Teil selbst denken, wenn man in Medienberichten liest, dass ein Mann mal wieder rumgemessert oder eine Frau auf die Bahngleise geworfen hat. Und genauso sollte man es auch bei den verschiedenen Variationen des Männer sind Schweine halten. Das Problem ist damit überhaupt nicht benannt, soll aber so allgemein verklausuliert werden, dass sich an den konkreten Verhältnissen ja nichts wird ändern können. Nur einen klitzekleinen Bereich des öffentlichen Lebens kann man herausgreifen, um das nicht virtuelle, sondern ganz reale Problem unseres Landes zu verdeutlichen. Im vergangenen Jahr kam es zu 3.852 Körperverletzungen im öffentlichen Nah- und Fernverkehr. Ausländer stellten hier mehr als 44% der Tatverdächtigen. Bei Raubdelikten in Zügen ist die Zahl mit fast 49% sogar noch höher. Die 6 Tötungsdelikte auf deutschen Gleisen gehen übrigens zu 100% auf das Konto nichtdeutscher Tatverdächtiger. Die Zahlen bei Vergewaltigungen sprechen dieselbe Sprache. Zudem, und das ist das Schockierende, haben Vergewaltigungen seit 2018 um 70% zugenommen. Wenn dann am Montagabend bei der obligatorischen Vorstellung der Kriminalstatistik im ZDF-Heute-Journal Dunja zum Hayali bläst und der Vorsitzende des Bundes deutscher Kriminalbeamter, Dirk Peglow, Frauen wortwörtlich dazu rät, besser keine Beziehung mit einem Mann einzugehen, dann kann man ahnen, wie wichtig es den Herrschenden ist, die Kriminalstatistik zu einem Männerproblem umzudeuten und den Elefanten im Raum zu ignorieren. Am gleichen Tag erschien auch ein freundliches Interview in der Welt mit dem Bundesvorsitzenden der Grünen, Felix Banaschak. Der akkurat bartgetrimmte Jüngling, der von sich selbst behauptet, bisexuell zu sein, äußerte sich zwar nicht zur Kriminalstatistik, aber er behauptete in dem Gespräch dann, dass es statistisch für Frauen nachteilig sei, in einer heterosexuellen Beziehung zu sein. Man könnte dagegen halten und behaupten, das einzig statistisch Nachteilige für Frauen sei, solchem Blödsinn lauschen zu müssen. Vor allem aber gibt es valide Studien, die zeigen, dass Frauen viel öfter als in heterosexuellen Partnerschaften Gewalt gegen sich in gleichgeschlechtlichen oder bisexuellen Partnerschaften erleben. Aber derartige Petitessen passen halt nicht zum Sound, den die Grünen so gerne verbreiten. Als einziger logischer Schluss aus dem Gespräch mit Banaschak bleibt dann, das Gesündeste für Frauen wäre Single-Dasein, Kinderlosigkeit und werktätige Arbeit. Vielleicht noch ein Ehrenamt bei den Grünen und fertig ist der Todestrieb der Kultur. Der ungemein große Vorteil daran, die Deutschen stürben aus und die Grünen und Linken könnten noch mehr Goldstücke ins Land holen. Wetten, irgendwann interessiert dann niemanden mehr so etwas Profanes wie eine Kriminalstatistik.
Das war der Kommentar des Tages von Markus Fahlefeld. Liebe Hörer, das war 18:20 am Donnerstagabend. Ich darf mich an dieser Stelle noch ganz herzlich bei der Mannschaft von heute bedanken. Redaktionelle Leitung hatte Andreas Peter, Technik und Produktion Jörg Reinke und Nachrichten Marcel Jopper. Was kommt morgen auf Sie zu? Unter anderem diese Themen. Wir sprechen über die polizeiliche Kriminalstatistik und das Thema Reservisten sollen bis zu 70 Jahren dienen, also bis zum 70. Lebensjahr. Das also morgen für Sie bei Kontrafunk aktuell mit Benjamin Golme. Ich bin Gernot Donowski, ich darf mich jetzt von Ihnen verabschieden und mich bei Ihnen für Ihr Interesse bedanken. Tschüss, machen Sie es gut, bis bald und einen schönen Abend.